Lieber Carsten, du bist heute im Mindshift-Podcast und wir quatschen heute ein bisschen. Da freue ich mich total, weil du echt viel zu sagen hast und vor allen Dingen für Männer. Ich habe mein Buch Stop Momshaming hauptsächlich für Frauen geschrieben und jetzt freue ich mich unglaublich, dich heute da zu haben, wo du dich für Männer einsetzt. Und du hast gerade im Vorgespräch, haben wir ein bisschen geplaudert und du hast gerade was gesagt, wo ich gesagt habe, ich glaube, das könnte wichtig sein für die, die zuhören, nämlich über deinen Schreibprozess. Und dann kam das Stichwort dein Papa. Und vielleicht magst du ein bisschen drüber erzählen.
Mindshift. Meistere erfolgreich die Herausforderungen in deinem Leben und folge der Einladung zu einem Perspektivwechsel. Erkenne das Potenzial deiner Persönlichkeit und befähige dich selbst, glücklich und erfolgreich zu leben. Von und mit Katharina und Norman.
Gerne, ich freue mich erstmal bei dir zu sein, Katharina. Wir kennen uns zumindest aus der Online-Welt schon eine ganze Weile und ich habe eigentlich seitdem wir uns kennen, oder ich glaube 2, 3 Wochen, nachdem ich dich das erste Mal wahrgenommen habe, habe ich das Angebot für das Buch bekommen. Und im Grunde, und da waren wir gerade, war das so ein Versuch zu ordnen, was in meinem Leben gerade chaotisch war, wo ich noch keine Antworten drauf hatte und gleichzeitig auch so ein, das ist mir erst hinterher bewusst geworden, so eine Gesprächsgrundlage im Prinzip für meinen eigenen Vater. Also eine Gesprächsgrundlage zwischen mir und ihm. Und ich habe mir immer gewünscht, dass wir vielleicht dadurch auf eine tiefere Ebene des Austausches kommen, was bei uns in der Familie nicht unbedingt immer üblich war. Und das hat mich eine ganze Weile bewegt, auch in der Angst, dass das Buch wirklich so als Generalanklage oder sowas rüberkommt. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt. Das ist eine Sache, wo ich wirklich die Sorge hatte, dass was da drin steht, immer wieder meine Eltern auf sich beziehen oder andere Leute in diesem Verantwortlichsein für die Dinge, die dann so gekommen sind. Dabei ist aber das genaue Gegenteil entstanden. Mein Vater und ich sind besser ins Gespräch gekommen, glaube ich, viel tiefer, als es in den Jahren davor war. Und das freut mich total, da will ich dran anknüpfen. Und ich kriege die Rückmeldung auch von einigen anderen Vätern, dass das ähnlich gelingt. Witzigerweise auch von Müttern.
Du wirst lachen, aber ich bin eine Frau, ich habe sämtliche Männerbücher am Markt konsumiert, weil ich davon ausgehe, dass nur wenn ich mich damit beschäftige, ich auch das Wesen Mann mehr und mehr erfassen kann. Also nicht nur im Try and Error des Lebens, sondern eben auch, okay, wer hat hier Wissensvorsprünge? Ich bin zwar mit 3 Brüdern groß geworden und hauptsächlich im Männerhaushalt mit mehr Generationen. Wir waren nur 3 Frauen und 10 Männer oder so waren im Haus tatsächlich. Und ich hatte immer das Gefühl, ich kenne mich eigentlich mit Männern besser aus als mit Frauen. bis ich dann an den Punkt kam, wo ich gemerkt habe, na, vielleicht doch nicht. Ja, vielleicht gibt es da noch eine andere Welt, eine neuere Welt, eine neue Art des Mannes. Und vielleicht gibt es auch nicht dieses klassische Mannsein. Also das waren dann so diese Fragen. Und dann habe ich mich sehr geöffnet, Bücher zu lesen. Und sag nochmal, wie heißt dein Buch für alle, die es noch nicht kennen?
Up to Date, Kinder entspannt begleiten und den eigenen Weg finden, aus dem Belz Verlag.
Und du hast ja auch einen Blog für Väter hauptsächlich.
Genau.
Und da gibt es einen Artikel, wo du schreibst über Väter und die Begleitung ihrer Söhne. Warte mal, ich habe es mir hier rauskopiert. Ich will nur, damit ich nichts Falsches in der Erinnerung sage. Um als Väter wertvoll für unsere Kinder zu sein, braucht es Selbstreflexion, eine wertschätzende Haltung und Gelassenheit. Und du schreibst, ich unterstütze dabei, euch als Väter und Männer weiterzuentwickeln. Und da dachte ich gerade an das, was du gesagt hast, nämlich die Schuld. Die Schuld kann uns ja in die Hölle stürzen, sie kann uns aber auch in den Himmel heben, Weil Schuld eigentlich sagt, hey, da ist Entwicklungspotenzial. Da gibt es ein Next Level, da gibt es eine neue Stufe. Und das fand ich so schön, weil du dich damit offenbar sehr viel auseinandersetzt. Und dazu passt ja auch im Grunde die Angst, die du beschrieben hast. Ne? Also die Sorge, geht das dann in die falsche Richtung? Geht das eben in diese Schuld, die einen in die Hölle schickt? Du bist schuld und hast alles zerstört. Und wenn du anders gewesen wärst als Vater beispielsweise, wäre aus mir auch jemand anders geworden. Das ist ja diese große Rattenschwanz der Freud-Geschichte. Ja? Also wenn du eine Macke hast, dann liegt es an den Eltern, auch in speziellen an der Mutter. Ja. Aber jetzt sitzen ja die Väter in einem ähnlichen Boot. Ist das auch die Erfahrung, die du so gemacht hast?
Ja, es ist natürlich einfach, das so zu sagen. Ne? Und selbst wenn dem so wäre, was in vielen Teilen eben nicht so ist, dann hilft uns das erstmal nicht weiter. Wir haben die Verantwortung für unser Leben. Wir müssen das gestalten, was daraus entstanden ist und was daraus noch an Potenzialen entstehen kann. Und das ist für mich auch ein Prozess, der sehr nah, sehr tief und sehr schmerzvoll auch bei mir sich noch bewegt. Also was du mit so einer Selbstverständlichkeit schon sagst, ist bei mir vielleicht gerade als Mann noch was im, ja, ich würde nicht sagen im Keim, aber im Kleinen passiert, wo ich merke, da ist noch ein riesiger Weg vor mir. Also wirklich auch gerade dieses Schuldthema oder auch andere Themen, die da immer wieder berührt werden, wirklich als Entwicklungschance zu sehen. Da habe ich oft das Gefühl, dass wir Männer da noch eine ganze Menge Nachholbedarf haben, zumindest gegenüber Frauen, die diesen Weg schon bewusst gegangen sind und auch von Frauen da eine Menge lernen können. Und ich tue das gerade jetzt die letzten 1-2 Jahre besonders. Und lass mich darauf ein, weil du es gerade so gesagt hast mit dem Vorsprung. Ne? Ich lasse mich darauf ein, dass Frauen, die mir irgendwie auf meinem Weg begegnet sind, da wesentlich weiter sind und ich davon lernen kann. Ich profitieren kann für mich selber natürlich, für meine Kinder und natürlich auch für meine Arbeit. Und es berührt mich da jedes Mal, wie tief oder wie viel mehr da noch ist, als ich vielleicht vor den Kindern noch gedacht hätte.
Was genau denkst du, ist der Grund dafür, dass du jetzt das Gefühl für dich hast oder auch die Erfahrung gemacht hast, Frauen sind da schon etwas weiter als Männer?
Vielleicht habe ich nur das Glück gehabt, da Frauen zu begegnen, bei denen das so ist. Vielleicht habe ich selber mich ein Stück weit zurücknehmen lernen können, das anzuerkennen überhaupt. Das ist mir, glaube ich, viele Jahre nicht gelungen. Deswegen habe ich die Frauen möglicherweise gar nicht gesehen, die schon da waren.
Schön.
Gleichzeitig gibt es natürlich bei den Männern auch diese übliche Prägungsdiskussion, ne, dass wir als Männer, als Jungs vielleicht noch weniger die Gelegenheit haben, zuzugestehen, was da wirklich ist, was wir fühlen, was wir brauchen, was grenzüberschreitend ist, wo wir vielleicht noch weniger eine Sprache haben als Mädchen zugestanden bekommen. Wo so ein Männerbild da ist, was Schwäche auch nicht mal mehr annähernd oder nicht annähernd als wichtig oder als Raumnotwendigkeit irgendwie gesehen hat. Und das ist, glaube ich, nochmal ein großer Unterschied. Allein diese Prägung macht einen großen Unterschied. Und dann auch die Prozesse, die daraus folgen. Wie unterhalte ich mich mit den erwachsenen Männern an meiner Seite? Wie bewege ich mich, wie offen bewege ich mich im Arbeitskontext, mit meinen Freunden, mit den anderen Männern, die mir irgendwie begegnen? Und dann ist es, glaube ich, auch eine Übungsfrage, auf welcher Ebene, wenn wir diese Ebene nicht haben, wie sollen wir es denn dann üben, wenn wir diese Räume nicht haben? Du hattest es, ich glaube, ihr hattet über Solidarität, weibliche Solidarität, mütterliche Solidarität gesprochen. Sowas gibt es im männlichen Kontext, im väterlichen Kontext kaum. Zumindest nicht in dieser Weise, wie du es beschreibst und wie es gut für uns wäre, dass diese ganzen emotionalen Themen überhaupt einen Platz finden würden. Und ich glaube, dadurch, dass uns die Lern- und Austauschgelegenheiten dafür fehlen, wird dieser Vorsprung noch größer.
Du hast von Schwäche gesprochen. Mhm. Ich weiß, was du meinst, denke ich. Aber ist es so, dass Gefühle zeigen, Emotionen haben, gleichgesetzt ist mit Schwäche? Ich meine, das kenne ich als Frau auch. Aber ich weiß, dass das für Männer ein großes Thema ist. Also dieses sich verletzlich und verletzbar auch zeigen, so ein großes Tabuthema ist. Ich meine, ich bin am Dorf groß geworden in Österreich in den 80er Jahren, im Bauernhof. Da schallt mir jetzt noch die Stimme meiner Oma: Steh auf, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Haben meine Buben, also meine Geschwister gehört, meine Brüder, drei. Und ich habe gehört, bist heiratst, ist schon wieder vorbei. Mhm. Und das waren so Klischees, unglaubliche Klischees, die ja keinen, also dem einen und dem anderen, keinen Raum für Verletzlichkeit gelassen haben. Ja. Und auch schon sehr, sehr viel ausgesagt haben über die Erwartungen. Und ich habe mit einer Gruppe von Männern gesprochen, die sich sehr verletzlich gezeigt haben und die aber extrem darunter gelitten haben und wo ich sagen muss, im Gespräch die Stimmung unter den Männern leider muss ich sagen, sehr gekippt ist, weil sie auch sehr anklagend geworden ist, also aus diesem Schmerz heraus, ich habe nicht den Raum, mich verletzlich zu zeigen oder auch in Emotionen zu zeigen, ist ein regelrechter Kampf, vielleicht sogar auch eine riesengroße Wut Frauen gegenüber gekommen. Ihr dürft Mütter sein und uns wurde das genommen, weil wir leisten müssen, weil wir performen mussten, weil wir weg sein mussten von unseren Kindern und jetzt wird uns das auch noch vorgeworfen. Das fand ich hochinteressant. Das hat, ich weiß nicht, ob du damit irgendwie in Resonanz gehen kannst, ja, oder ob es jetzt ein Einzelfall war. Aber ich habe viele, resultierend daraus, mit vielen Paaren gesprochen, da ist das Hauptthema, sobald ein Kind in die Beziehung kommt, wer darf jetzt beim Kind sein? Wer hat das Recht und wer nicht? Und dieser Leistungsdruck und Performer dem Mann sehr zugeschrieben wird. Und dieses Geborgenheit geben, stillen den Frauen. So global, ja. Also dass das ein riesen Konfliktthema in der Beziehung ist. Vor 10 Jahren war das noch kein Thema in meiner Praxis, aber jetzt seit 4, 5 Jahren extrem.
Ja. Wo du angefangen hast, hat mich das sehr berührt, weil das sehr nah an meiner Geschichte ist, an diesem permanenten Kampf für einen Platz neben der Weiblichkeit, würde ich es mal beschreiben. Und ich glaube auch, dass vieles, was in der Beziehung mit der Mutter meiner Kinder sehr viel auch mit Kampf zu tun hatte und mit der Unsicherheit, welcher Platz da ist. Das zieht sich bis jetzt noch hin in meiner neuen Umgebung und dass viele Männer nicht wissen, wo ihr Platz ist, gerade mit all diesen gar nicht so neuen Herausforderungen, ist wahnsinnig schwierig. Und diese Wut, die kann ich sehr gut nachvollziehen, diese Unsicherheit, diese Angst, nicht wertvoll genug zu sein, nicht wertvoll angesichts der Mutter zu sein für die Kinder. Mhm. Und ich kann das gut verstehen, wenn es in so einem Raum seinen Platz findet, wie du es beschreibst, möglicherweise zum allerersten Mal, dass da plötzlich so eine Intensität da ist, dass das fast nur ins Anklagende, Kämpfende wieder reingeht, weil viele Männer gar keine andere Möglichkeit sehen, erstmal als in diesen Kampf zu gehen, in irgendeiner Weise für sich da zu kämpfen, was möglicherweise ihre inneren kleinen Jungen hätten gebraucht. Mhm. Da sind viele Männer, und ich zähle mich auch noch mit dazu, sehr am Anfang aus diesen Kämpfen rauszugehen und wirklich in der Liebe einen Platz anzunehmen, der möglicherweise schon die ganze Zeit da ist, den auch viele Frauen bereitwillig geben würden, wenn sie möglicherweise nicht selber so viele Unsicherheiten und Ängste und andere Themen hätten. Aber ich glaube, so wie du es sagtest, da eine Sprache zu finden und sich da wirklich gegenseitig miteinander zu orientieren, das ist, glaube ich, der einzige gute Weg. Und dann darauf selber für sich als Mann zu schauen, was, Wo kann ich meinen eigenen Wert erkennen und wo kann ich die Energie rausnehmen aus diesem Kampf? Wo habe ich wirklich den Platz, mich auf das Kind einzulassen, auf die Kinder einzulassen und wirklich auch in dieser Partnerschaft?
Ich meine, das eine ist, dass, und da sind wir beide ja im Coaching- und Therapiebereich, diese Eigenverantwortung, Selbstreflexion. Das andere, das mich auch echt sehr berührt, sehr bewegt und auch, das merke ich einfach, eine Wut in mir hervorruft, ist die Tatsache, dass das Umfeld den Vätern den Wert noch gar nicht so gibt. Auch den Vätern, den Müttern natürlich auch, aber jetzt sprechen wir über Väter. In Form von Familiengerichten beispielsweise, die ja nach wie vor eher die Kinder der Mutter zusprechen als den Vätern. Und der Tatsache, dass sehr, sehr viele Väter keinen Kontakt oder eingeschränkt oder sehr wenig Kontakt zu ihren Kindern haben. Und diese Bindungsorientiertheit, also die Tatsache, dass es unabhängig vom Geschlecht, ja, und unabhängig von der sexuellen Orientierung, heißt auch homosexuelle Paare, für Kinder exakt den gleichen Bindungswert darstellen können wie eine Mama. Also dass diese gesellschaftliche Denke noch immer so da ist, ein Kind braucht Mama, aber kann auf den Vater verzichten. Und das ist unfassbar falsch. Das stimmt nicht. Und ich bin sehr erstaunt, dass das noch nicht in die Ohren der Richter gelangt ist oder der Paare oder der Gesellschaft. Ich weiß nicht,
wie bei den Vätern, ne? Also auch bei den Vätern ist das noch lange
nicht. Richtig. Also es zieht sich ja so durch, ja, durch wie die Made im Speck. Und das ist etwas, wo ich sehr passioniert drin bin, das auch darüber aufzuklären. Habe ich auch in beiden meiner Bücher jetzt gemacht. Und du ja auch. Du stehst ja für oder mit vielen Vätern auch in einem Raum. Was hast denn du da für Erfahrungen gemacht? Wie geht's da Männern, Vätern damit?
Ich glaube, die meisten Väter haben keine Ahnung, wie wertvoll sie für ihre Kinder sein können. Es gibt so eine innere Anforderung, Aufforderung, ja, ich will da präsent sein, ich will für mein Kind gut da sein. Manchen Vätern gelingt das sehr gut, weil sie das vielleicht intuitiv ganz sich darauf verlassen, dann einen Weg zu finden, wenn sie diesen Zugang haben. Vielleicht haben sie sogar einen Vater gehabt, der das gut vorleben konnte. Den meisten, ich glaube, für die meisten Väter ist es überraschend, wenn die dann plötzlich so Sachen hören, ja, direkt nach der Geburt, wenn du wirklich Zeit mit deinem Kind verbringst, dann reduziert sich der Testosteronspiegel bei dir um 20% und plötzlich bist du in einer Sorgefähigkeit, in einer Empathiequalität, die gar nicht so weit weg ist von dem Mütterlichen und du selber als Mann da so viel fürsorgliche Qualitäten entwickeln kannst, wenn du dich darauf einlässt. Und es gibt, und da gucke ich immer mal ganz gerne auch in die Vergangenheit und auch in andere Tribes, wo Männer viel mehr Fürsorgearbeit machen, wirklich teilweise den ganzen Tag mit den Kindern verbringen, am Körper. Es gibt manche Tribes, die sich wirklich, wo es spezielle Hütten gibt, wo nur die Väter übernachten und die Kinder. Und also es gibt so viele verschiedene Konstellationen, die für uns eigentlich völlig undenkbar sind, wo wir sehr stark diesen Fokus haben auf die Mutter. Die Mutter wird es schon richten. Ist das, heißt ja, das nicht so?
Oder die kann es besser. Ne?
Die kann es besser, genau. Ja. Und das ist sicherlich in vielen Fällen auch so. Aber das ist kein Gesetz und ist wahrscheinlich anderen Dingen geschuldet als jetzt irgendeiner biologischen Prädisposition. Und ich glaube auch, dass es vielen Müttern unheimlichen Druck macht, diese Position auszufüllen. Das ist eher, glaube ich, dann dein Thema. Und die dieses Bild, was sie selber von sich aufrechterhalten müssen, lässt dann schwierig dann auch Raum, Männer dort auf Augenhöhe in der Gleichberechtigung Platz finden zu lassen. Also es ist ein sehr schwieriges Zusammenspiel eigentlich zwischen den beiden Parteien.
Ja, sicherlich auch dem geschuldet, dass ich denke jetzt gerade so an Vorbilder. Also der Mensch braucht ja Vorbilder. Und jetzt hast du gesprochen, dass es da andere Kulturkreise auch gibt, zu denen wir keinen Zugang haben, großteils. Ja. Und wir hatten auch diese Vorbilder nicht. Also ich kann mich noch daran erinnern, mein Papa hat, da war ich 11, seine Arbeit gekündigt und sich selbstständig zu machen, eine eigene Firma aufzubauen. Und das hat ein halbes Jahr gedauert und in diesem halben Jahr war er zu Hause und meine Mama ist arbeiten gegangen. Und ich habe immer gesagt, das war eine der schönsten Zeiten, weil ich vorher meinen Papa fast nicht kannte, weil er immer gearbeitet hat. Und ich habe erlebt, boah, der Papa, der kocht und singt dabei und hat da Freude am Brotbacken, wo ich meine Mama erlebt habe, als die hat dieses traditionelle Frauenrollenbild total abgelehnt. Also es fand die furchtbar, das war für sie eine Strafe. Und dann habe ich realisiert, das ist ja interessant, die machen jetzt die gleiche Sache, aber haben völlig anderen Zugang. Und für mich als Kind war der Zugang das Prägende. Und ich habe es dann natürlich mit dem Vater verknüpft und mit dem Vatersein. Das war interessant. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig der Vater auch für mich als Kind war. Vorher habe ich das nicht realisiert, weil er nicht da war. Also du kannst ja nur vermissen, was du kennst oder was du auch schon mal hattest. Danach hat das Vermissen angefangen. Und das war schon eine bittere Erfahrung, wo ich jetzt realisiere, dass es sicher unfassbar vielen Kindern nach der Scheidung so geht. Also das ist eben nicht genug, nur die Mama zu haben. Es braucht, also ich hatte damals das Gefühl, ich bin ja Mama und Papa, ich brauche beide. Und um mich auch selbst als Ganzes wahrnehmen zu können und als Ganzes zu fühlen. Und aus dieser Ganzheit heraus kann ich erst mich als Ich entwickeln. So hatte ich das wahrgenommen. Wie ist so deine Erfahrung in der Arbeit mit Vätern? Du hast gesagt, dass viele das für sich noch nicht den Raum so einnehmen. Möchten sie das? Also das ist nämlich meine Erfahrung, dass sie es möchten, aber nicht wissen, wie, durch fehlende Vorbilder, um den Bogen zu schließen.
Mhm, absolut. Naja, die Männer, mit denen wir in Kontakt kommen, sind wahrscheinlich dann doch eher die zumindest mal eine Ahnung haben, was sie wollen. Sonst würden sie nicht zu uns kommen. Deswegen weiß ich nicht, wie repräsentativ das ist. Aber ja, alle Männer, die zu mir kommen, wollen in irgendeiner Weise da eine echtere, eine tiefer gehende Beziehung. Nicht nur zu ihren Kindern, auch meistens in der Partnerschaft. Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich bei vielen Frauen ganz genauso. Und ich bin immer wieder überrascht. Manchmal kommen Frauen zu mir, die ja ihre Männer quasi mit mir in Kontakt bringen wollen. Mhm. Und dann klappt das nicht so gut. Und dann arbeite ich aber mit den Frauen weiter. Und dann merke ich, wie viel Dynamik und wie viel Beidseitigkeit und wie viele gemeinsame Sachen dadurch sind, wie viele gemeinsame Dinge, die sich so leicht verknüpfen ließe, wenn da nur eine Sprache gefunden würde. Und das finde ich erstaunlich. Also so anders ist das Arbeiten mit Müttern dann auch nicht. Die haben am Ende die gleichen Bedürfnisse, die gleichen Schwierigkeiten, Grenzen zu artikulieren, die gleichen Schwierigkeiten, Bedürfnisse wirklich wahrzunehmen und dann einen eigenen Weg, einen eigenen Raum zu finden. Ne? Und ich finde es schön, wie du über dieses Vermissen von was gesprochen hast, was man eigentlich erstmal erfahren muss. Und du hast recht, die meisten oder viele Kinder haben diese Erfahrung nicht gemacht, was ein fürsorglicher, präsenter Vater wirklich sein kann. Und das setzt sich natürlich in der Generation jetzt und danach auch wieder fort, wenn es da keine Veränderung gibt, wenn es da kein bewusstes Auseinandersetzen damit gibt. Und jetzt habe ich ein bisschen deine Ursprungsfrage vergessen. Vielleicht kannst du die nochmal formulieren.
Na, ich glaube, worauf ich mich jetzt gern draufsetzen würde, weil eigentlich hast du sie beantwortet, ist, was ist denn was macht einen fürsorglichen, nahen Vater aus? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele sich die Frage stellen, eben aus Mangel von Vorbildern, dass sie sagen, ja, was ist das denn? Was ist denn da jetzt die Rolle oder der Job oder was bedeutet das? Hast du da, gibt es da eine Antwort?
Ich glaube, dass gerade die Generation jetzt von uns versucht, da eine Idee zu finden. Ich glaube, es führt nichts daran vorbei, das selber neu zu entwickeln. Wir haben nicht viele Vorbilder und wenn, dann sind sie vielleicht nicht zureichend. Ich glaube, am meisten beginnt es damit, überhaupt sich selbst wahrzunehmen. Also es ist ja oft sonst, vor 5 Jahren hätte ich noch gesagt, naja, guck genau auf euer Kind, guckt, was da alles ist und dann ist alles, dann wird alles gut. Aber die Erfahrung ist jetzt eigentlich, dass es andersrum das Wesentliche ist. Ich muss bei mir anfangen, was ich eigentlich brauche. Und wenn ich das als Mann gar nicht weiß, und gerade wenn wir in diesem Performance-Ding sind, von dem du gesprochen hattest, in diesem Leistung immer wieder funktionieren und in jedem Kontext, in dem wir sind, möglichst zu funktionieren. Genauso wie das Mütter auch machen müssen. Und da nicht auf uns zu achten, was wir eigentlich bräuchten, damit es uns besser geht. Das ist was, was für mich die Basis für eine Fürsorglichkeit ist. Wenn wir das erkennen oder einigermaßen wahrnehmen und immer wieder lernen, neu darauf zu schauen, das ist was, was wir dann als Grundlage nehmen können, eine Fürsorglichkeit zu entwickeln. Diese Fürsorglichkeit fängt bei uns an, bei der Selbstfürsorge. Und dazu gehört natürlich auch so eine Idee von dem Selbst zu bekommen. Und ich glaube, die meisten Männer haben da keine Ahnung, wer sie eigentlich außerhalb ihrer Funktioniermodelle sind. Und auch ich bin da noch auf einem guten Weg.
Ja, ich merke so, wenn ich mich so in dieses Feld des Mannseins in der heutigen Zeit so einschwing, dann da kommen mir die Tränen immer. Da fühle ich so eine Traurigkeit. Das ist so ein Gefühl, das so mitschwingt. Und eine Traurigkeit auch darüber, etwas zu bereuen. Und wenn ich vor allen Dingen mit älteren Männern spreche, dann fällt so oft der Satz, wenn ich noch mal jung wäre, dann würde ich nicht so viel Zeit damit verbringen, Geld ranzuschaffen und zu arbeiten, sondern ich würde viel mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, weil ich habe es verpasst, sie aufwachsen zu sehen. Und das hat ganz viel mit Reue, mit dem Gefühl des Bereuens. Und Reue geht immer mit dem einher, dass ich das Gefühl habe, nicht gelebt zu haben. Und ich glaube, daher kommt auch diese Traurigkeit, wenn ich an dieses Mannsein jetzt mich einschwing und auch dieses Gefühl, dass ich bin lost, ja, also ich muss performen, das ist ja irgendwie so ein Druck in der Gesellschaft. Schau mal, ich rede jetzt mal so kurz ganz offen drauf los, wenn ich so durchscroll durch Insta oder Facebook, durch die sozialen Medien, und da sehe ich hier einen Mann im Anzug und vor einem Lambo und da einen Mann, der seiner Familie ermöglicht, Markensachen zu tragen, am Strand zu sitzen und dort einen Mann, der voll die Karriere macht und auf den Titeln der Magazinen ist, dann macht das selbst mit mir als Frau was. Weil es suggeriert, dieses alte Bild, diese alte Welt, boah, der Mann, der hat es geschafft, weil der sorgt dafür durch Geld, Ruhm, Ansehen, Anerkennung, dass es seiner Family gut geht. Und dann denke ich mir immer, das ist so eine ganz kleine Gruppe an Männern, die aus meiner Sicht noch in der alten Welt leben. Und all jenen, und da habe ich mal einen Satz gesagt, ich ziehe meinen Hut vor jedem Vater und Mann, der um 7 Uhr morgens ins Büro geht und um 5 nach Hause kommt und dann mit seinen Kindern im Reihenhausvorgarten auf dem kleinen blauen Trampolin von Aldi springt und Freude hat und mit ihnen spazieren geht. Und gerade in dieser neuen, modernen Welt wird suggeriert, dass das falsch ist. Ja, also dieses kleine Leben mit es muss immer dieses Große sein und dieses Außergewöhnliche und das musst du schaffen und die Kinder müssen auf die Schulen gehen und die Frau muss, also es ist völlig skurril für mich, das zu beobachten. Es ist so eine unglaubliche große Kluft, ja, zwischen der evolutionären Entwicklung, seelisch-evolutionären Entwicklung, die wir alle im Grunde gerade gehen. Und ich glaube, daher kommt auch diese Zerrissenheit und dieses Gefühl, ich kann es gar nicht richtig machen. Soll ich jetzt der Mann sein, der daheim ist und mit den Kindern viel, aber dann kann ich ja nicht so viel gleichzeitig Geld verdienen. Ups, da gibt's dann aber Gott sei Dank die Online-Marketer, die sagen, du kannst alles haben, wenn du nur richtig die richtigen Kurse buchst und die richtigen Dinge machst. Das macht aber auch wieder Druck. Ja, also es ist im Grunde gesellschaftlich auch so ein Korsett und da passiert auch so viel Dad-Shaming, was mich als Frau mindestens genauso erschüttert und bewegt wie Mom-Shaming.
Ja, das hast du schön gesagt. Ich glaube, das dominanteste Gefühl, was ich mit den Männern auch bei mir erlebe, ist Traurigkeit. Nicht nur im Sinne der Reue, sondern diese Hilflosigkeit, genau all diesen Druck in irgendeiner Weise zu halten und zusammenzubringen zu was, was irgendeiner Weise irgendjemandem gerecht wird. Und da noch irgendwie zufrieden und entspannt zu sein, ist natürlich auch nochmal, gerade wenn ich es auf meinem Buchtitel schreibe, ne, das macht im Prinzip auch nochmal zusätzlichen Druck. Ja. All den Bildern, die du beschrieben hast, dann noch irgendwie nicht souverän und entspannt Vater zu sein, das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht. Ne?
Also es ist toll, dass du das sagst, weil ich habe das auch so wahrgenommen, gerade in seit dieser Self-Help-Generation und Meditation und Ausgeglichenheit und alles Mögliche und Gelassenheit in allen Richtungen, Achtsamkeit, habe ich auch so einen Druck gemerkt. Und gerade im Elternsein, und darum handelt auch mein neues Buch, also vom Untausch ausgeschlossen, dass wir eben auch dann tolle Eltern, oder gerade dann, wenn wir authentisch sind, wenn wir merken, hey, ich kann auch mal sagen zu meinen Kindern, pass auf, ich bin gerade auf 180 und ich kann gerade nicht so mit dir reden, wie ich es gern wollen würde oder wie du es brauchst. Deshalb brauche ich jetzt eine halbe Stunde oder 10 Minuten oder vielleicht auch 2 Stunden. Bitte kümmer du dich jetzt bei kleinen Kindern, ja? Oder bitte lass mal jetzt den Raum bei älteren Kindern.
Ja.
Und anstatt da zu sitzen und zu sagen, ach, ja, und jetzt fühlst du dich aufgeregt, ja, ich verstehe. Das ist so neurotisch und so gefährlich und so falsch einfach. Mhm. Und das spiegelt aber auch wieder, glaube ich, viele Gefühle der Männer wieder, dieses, oh, und ich muss der Starke sein und ich muss im Griff haben und ich muss eine Lösung finden. Und ich muss performen und ich muss Erfolg haben und gechillt sein und gut im Bett sein. Also diese Geschichte von Frauen, die ja auch zu Recht erzählt wird von alle Anforderungen, ich soll im Job gut sein und bei den Kindern noch, da geht's ja den Männern genauso. Das ist ja nicht, das betrifft ja nicht nur Mütter und Frauen, sondern eben auch Väter.
Ja. Und wenn du das so sagst, gestern Abend habe ich mit meinen Kindern vereinbart, das war ein Scheißtag, wir fangen morgen nochmal neu an.
Sehr gut.
Und allein sich diese, vorher hätte ich es als Blöße bezeichnet, aber alleine diesen Mut zu haben, anzuerkennen, dass es wirklich nicht gut war heute und dass ich mich als Vater nicht gut für mich gesorgt habe, nicht gut mit meinen Kindern umgegangen bin und dass ich darum weiß, das kommunizieren kann, das ist schon, glaube ich, ein qualitativer Unterschied, wo viele Männer, glaube ich, auch von profitieren können und gerade nicht diese Show abziehen, permanent der Superperformer zu sein, obwohl sie genau wissen, dass es nicht so ist. Und dieses Spüren, was wir ja zum großen Teil als Männer erstmal verlernt haben oder wieder überdeckelt haben mit Ablenkungen und allem Möglichen, dass dieses Spüren bei unseren Kindern völlig klar ist. Und wie du sagtest, es fühlt sich dermaßen unecht an, wenn Kinder die ganze Zeit diese Anspannung, diesen Druck, diese Aggression vielleicht wahrnehmen und gleichzeitig ist auch der Vater neben der Mutter dermaßen unauthentisch in der Sprache, dass es eigentlich, wenn sie es einordnen könnten, lächerlich ist.
Ja. Ich würde gerne noch auf ein Thema kommen, was gerade in dieser Persönlichkeitsentwicklung lange suggeriert wurde und womit ich mich auch recht lang beschäftigt habe und wo ich ehrlich sagen muss, ich habe es tatsächlich auch geglaubt selber. Maskulinität, Femininität, Frau sein, Mann sein, der Mann, der Fels in der Brandung, die Frau, die Emotionale, die alles raushaut und mal den Sturm hat, und wenn sie dann einen Fels hat, der ihrem Sturm trotzen kann, dann verliert sie sich nicht, sondern kann sich wirklich als Frau fühlen. Und das klingt alles so toll und so romantisch und erfüllt ganz viele Sehnsüchte auch. Ja? Aber jetzt mal den Mindshift, den Perspektivwechsel gemacht, macht das auch extrem viel Druck und Enge und Rollenbilder. Und natürlich hat die Selbstentwicklungsbranche dann die Antwort drauf gehabt und gesagt, nein, es gibt auch Männer, die feminin sind. Und Frauen, die maskulin sind. Und am harmonischsten ist die Beziehung, wenn beide eben wissen, aha, ich bin zwar Mann, aber ich bin feminin, und ich bin eine Frau, aber ich bin maskulin, und man verschmilzt so wie Yin und Yang. Und dann dachte ich, boah, eigentlich auch eine scheiß Stereotype. Ja. Habe ich aber echt, ich habe wirklich Jahre gebraucht, weil ich echt, ich habe es selber geglaubt, tatsächlich. Ja, weil es so einfach war plötzlich, weil man so eine Struktur hatte und weil man, so funktioniert. Und wir wollen ja immer, dass es funktioniert und dass wir eine Schublade haben, die schön aufgeräumt ist, und wenn ich was aus der Schublade brauche, weiß ich genau, es liegt auch da drin. Da kann ich es finden, die Lösung. Aber wenn wir das Ganze aufbrechen, was ja im Grunde passiert gerade, es wird aufgebrochen, dann sehen wir ja unfassbar viele Facetten da drin. Und unsere Kinder zeigen uns ja im Grunde auch alle Facetten, ja, weil die sind Sturm, Wasser, Sand, Fels, Himmel, Wolke, alles, das Schiff. Und die zeigen ja so schön, meine Erfahrung, hey, auch du bist all das. Und das ist voll okay und das darfst du sein. Egal wann und wie. Und manchmal bist du halt der Tornado, der gerade nicht weiß, wohin mit seinen Gefühlen. Und das geht Frauen und Männern so.
Ja. Und es ist vor allem wahnsinnig entlastend für die Kinder, ne? Dass sie feststellen können, hey, meine Mama und mein Papa sind auch manchmal so drauf. Die wissen manchmal auch nicht, wohin mit dem, was da gerade ist. Ja. Die sind auch manchmal hilflos, und ich kann das auch sein. Und meine Eltern fallen da auch nicht um oder versuchen das zu übertünchen mit irgendwas, sondern die können das begleiten, die können das halten oder die können zumindest mal ihre Überforderung damit kommunizieren.
Ja. Ja, genau, die können zumindest sagen, hey, ich schaff's gerade nicht.
Ja.
Ich bin gerade voll hilflos. Ich würde dir so gern helfen, und und ich glaube, viele Eltern macht es ja extrem hilflos, dieses, und das wollen Väter definitiv mindestens genauso wie Mütter. Ich will dir helfen, ich will, dass dir gut geht, ich will, dass du das beste Leben hast, das du dir vorstellen kannst. Das ist ein natürlicher Drang des Elternseins. Aber zu realisieren, ich kann dir dabei gerade nicht helfen, ich habe die Ressourcen nicht, die Möglichkeiten nicht, die Fähigkeiten nicht, oder denke es zumindest. Ja. Das macht ja wahnsinnig ohnmächtig und hilflos. Also wenn du den Menschen, den du so sehr liebst, auch in der Partnerschaft, eben nicht helfen kannst oder die Lösung nicht hast oder entlasten kannst, das macht wahnsinnig hilflos. Mhm. Und dann fangen natürlich die Kämpfe an, weil im Umkehrschluss denken sich dann viele, ich kann ja mit dem Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit können viele nicht gut umgehen. Und dann fängt der Machtkampf an, man sagt, wenn du jetzt aber die Lösung hättest oder nicht das Problem wärst oder mir so einen Stress machen würdest, dann würde es mir auch besser gehen. Und ich glaube, das findet vielfach sicherlich auch zwischen Mann und Frau statt. Na, wenn du jetzt der Mann im Haus wärst. Also bei aller Selbstreflexion, unterm Strich kommen die Hardcore-Rollenbilder im größten Streit extrem durch. Glaube ich. Mhm. Du solltest doch eigentlich das Geld verdienen. Du solltest dich eigentlich um die Kinder kümmern. Also ich glaube, das bleibt unterm Strich oft übrig und macht ganz viel kaputt in uns selbst. Und da sind wir wieder bei der Gesellschaft. Mhm. die diesen Wachrüttler braucht oder dieses Wachrütteln ist jetzt leider Gottes so blöd verschleudert worden von den ganzen. Das kann man gar nicht mehr verwenden, das Wort. Aber diesen Mindshift, sagen wir Mindshift braucht.
Ja, und das, also ich bin nicht sicher, ob ich dir da, ob das dann wirklich so ist, wie du sagst, wenn es alles zusammenbricht an Rahmen, dass es auf diese Rollen Klischees oder vielleicht Wahrheiten, wie auch immer, runterbricht. Ich glaube, da kommen noch ganz andere Vorwürfe, die vielleicht noch viel schmerzvoller sind. Mhm. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, neben dem gesellschaftlichen Rollenbild, ist natürlich auch dieses ganze Verständnis von Elternschaft, dieses Verständnis von Erziehung. Was habe ich denn eigentlich für eine Position oder für eine Notwendigkeit gegenüber meinen Kindern? Und ich glaube auch da, und das ist mein zweites Thema, was für mich vor Jahren überhaupt noch nicht denkbar war, dass die Beziehung zu meinen Kindern und in der Partnerschaft im Vordergrund steht, vor dem, was ich da eigentlich vermeintlich für meine Kinder leisten und hinziehen müsste. Also diese Frage, also diese Verbindung, ich muss nicht immer der tolle Performer sein, der auf alles eine Antwort findet, sondern ich kann auch in der Erziehung zulassen, dass ich von meinen Kindern lerne, dass ich nicht auf alles eine Antwort habe, dass ich nicht dafür da bin, mein Kind jetzt irgendwie alles zu erklären und alles zu begrenzen und vorzugehen, sondern dass ich mich darauf einlassen kann, dass diese Beziehung eine eigene Qualität hat, in der wir beide miteinander einen Weg gehen. Also wir beide im Sinne von Vater-Kind und Mutter-Kind. Und ich glaube, das hat viel auch mit diesem alten Bild zu tun, dass wir in unserer Eltern Erfahrung haben. Dass wir selten das Gefühl hatten, hier werde ich wirklich gesehen, hier werde ich in dem ernst genommen, was vielleicht wichtig wäre. Genauso wenig, wie das unsere Eltern konnten. Aber da kommt natürlich was völlig Verquertes raus. Wir zwingen uns als Eltern dazu, irgendwas zu liefern, was vermeintlich in der Gesellschaft verlangt wird. Mhm. Und gleichzeitig stürzen wir alle eigentlich ins Unglück, weil niemand sich gesehen fühlt, niemand wirklich Wertschätzung erfährt. Und ich glaube, gerade wenn wir die ganze Zeit über Gesellschaft sprechen, wir sind ja die, ich weiß nicht, ob Keimzelle jetzt der tollste Begriff dafür ist, aber wir sind der Kern von Gesellschaft in den Familien, in den Eltern-Kind-Beziehungen. Wir können das gestalten. Und das fängt damit an, dass ich mir ein anderes Bild von Erziehung hole, ein anderes Bild mit meiner Partnerin oder wie auch immer eine Möglichkeit suche, das für mich zu definieren, was das sein soll. Immer mehr darauf zu achten, was würde mir und meinen Kindern gut tun. Und das ist selbst, obwohl ich das jetzt schon viele Male, glaube ich, gehört und gesagt habe, immer noch revolutionär im Grunde. Und das ist bei vielen noch nicht wirklich angekommen. Und das ist dann, was gesellschaftlich dazu führen könnte, dass wir in ein paar Jahrzehnten ganz andere Orientierungsmöglichkeiten haben und im Kleinen vielleicht schon sofort Änderungen haben. Ne? Wir haben das in den Kindergärten, in den Schulen, wir haben das in den Betrieben, dass plötzlich Väter dort mutig hingehen und sagen, hey, ich will nur noch die Hälfte arbeiten in den ersten Jahren meiner Kinder. Das ist mir wichtig. Mir ist es scheißegal, ob da was von einem Lambo gesprochen. Also ich glaube, viele Männer lassen sich darauf auch ein, dass es nicht nur um High Performance geht. Aber oftmals müssten da noch andere Schritte kommen. Jetzt weiß ich, okay, das ist kein erstrebenswertes Ziel. Jetzt weiß ich aber trotzdem noch nicht, wie ich diese Wertigkeit verschiebe. Das merke ich bei mir immer noch manchmal. Was ist denn nun wirklich wertig? Setze ich meine Kinder auf eine andere Stufe als mein berufliches Vorankommen oder meine Arbeit oder was weiß ich? Oder kann ich dem bei meinen Kindern einfach zu sein, ohne Zwang?
Wir hatten kurz, für alle, die jetzt zugehört haben, eine Internet-Intermezzo und sind jetzt wieder zurück. Und dein letzter Satz war, kann ich bei meinen Kindern sein, ohne Zwang? Und vermutlich wolltest du Druck sagen.
Genau, es ging um die Wertigkeit. Also, dass ich mir selber zugestehe, dass es absolut seinen Wert hat, bei meinen Kindern zu sein und nur das da zu sein. Nicht nebenbei noch irgendwelche, weil wir es vorhin hatten, irgendwelche Instagram-Geschichten oder irgendwas wahnsinnig handwerklich Wertvolles oder sowas. Dass ich mich als Mann darauf einlassen kann, dass es nichts Wertvolleres gibt, als in dem Moment wirklich präsent bei meinen Kindern zu sein. Und das Schöne ist, dass daraus ja auch sowas wie eine wenn dieses Gesehenwerden durch die Kinder entsteht, dann braucht es da gar nicht so viel. Also ich brauche keine 8 Stunden neben meinen Kindern in der Meditationshaltung sein, sondern ich brauche diese Ansprechbarkeit, diese Fähigkeit, wirklich darauf zu achten, was von meinen Kindern kommt. Und das das kann eine ganze Menge Druck nehmen.
Das ist super schön, dass du das sagst, es ist wert, voll bei den Kindern zu sein. Also, und dass es diese Ansprechbarkeit braucht. Das sind zwei sehr, sehr relevante und verkannte, gleichzeitig auch verkannte Themen, die unendlich viel Potenzial in sich bergen, vor allen Dingen in Beziehungen, nicht nur den Kindern gegenüber, sondern auch im Grunde jeder einzelnen Beziehung gegenüber, die wir im Leben führen.
Ja.
Also die Zeit miteinander hat einen Wert und ist wertvoll und nicht nur eben die Orientierung an der Leistung.
Ja, und das ist so tief drin, dass das, glaube ich, sehr vielen sehr schwer fällt. Das überhaupt zu realisieren, dass dieser Konflikt da ist und dann den Schritt zu gehen, diese Wertigkeit neu zu setzen.
Carsten, was ist denn etwas, was du gern, oder was ist so deine Kernbotschaft für Männer? Was ist etwas, das du gern hier jetzt oder generell auch mitgibst, weitergibst, auch die Essenz deines Buches?
Ich weiß noch nicht, ich weiß nicht, ob das in meinem Buch wirklich da schon die Essenz war. Für mich ist es das jetzt, dieses mich ernst zu nehmen als Mann mit allen Facetten, die da sind. Mit aller Tiefe, mit allem Schmerz, mit allem an Beziehungs- und Fürsorgefähigkeit, die da ist. Dieses Vertrauen darauf, dass ich das entwickeln kann, wenn es noch nicht sichtbar, nicht greifbar ist. Und dass es nichts Wichtigeres gibt, als sich auf die Beziehung einzulassen, die unser Leben begleiten. Also dieses, was du erwähnt hast, dass ich auf meine Partnerschaft sehr viel mehr schaue als auf irgendein Funktionieren in irgendeinem professionellen Setting. Und dass, wenn ich mich ernst nehme in dem allem, was da ist, also meine Angst, meine Begrenztheit, meine Überforderung, dass ich dann Wege auftun, die viel zufriedener, viel glücklicher machen können, viel lebendiger, wie du sagtest, als wir uns das vorstellen können. Und es gibt, das muss ich vielleicht nochmal für sehr kopforientierte Männer sagen, es gibt erste Studien, die da belegen wollen, dass es sowas wie eine noch stärkere emotionale Vielfalt und Tiefe gibt bei Männern als bei Frauen. Und das verwirft natürlich so ziemlich alle Klischees, die wir da so haben. Und ich merke das bei mir die letzten Jahre. Ich habe das Gefühl, es ist oft überfordernd, aber gleichzeitig auch fantastisch, wie viel emotionale Möglichkeiten da eigentlich sind, wie viel Tiefe da ist, wie viel Männer sich auch berühren lassen können, wie viel die Intensität der Gefühle plötzlich zeigen. Wir sind alle Menschen und wir haben diese Tiefe in uns. Und ich finde das ganz großartig und ich glaube, wir sind da erst am Anfang von all dem, was da noch möglich ist.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, also es ist für mich jetzt sehr, sehr bereichernd und sehr schön, die dahin gehört zu haben und das zu fühlen. Jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass Männer vielleicht den Gedanken haben, ja, das klingt ja alles sehr nett, aber wer zahlt denn die Rechnungen? Wie soll ich denn mich selbst finden und meine Gefühle äußern und dann zeitgleich noch performen können? Und diese, ich meine, das wissen wir, jeder weiß das, der sich in so einen Selbstfindungsprozess oder Selbstwahrnehmungsprozess eingelassen hat, dass die Funktionsfähigkeit dann nachlässt. Und zwar sehr stark und das macht extrem Angst. Und das hat auch wenig Raum in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir nach wie vor leben. Und deshalb finde ich diese Frage sehr stark, wenn sie auftaucht, sehr wichtig und sollte auch nicht erwürgt werden, auch nicht selbst runtergeschluckt werden, weil sie eine Berechtigung hat. Was ist denn eine Antwort zu einem ersten Schritt, die du Männern mit auf den Weg geben kannst, die vielleicht eben Angst haben vor dem Verlust der Funktionsfähigkeit. Also.
Nehmt die ernst, diese Angst, weil die ist da und wenn sie artikuliert wird, ist das der erste Schritt, überhaupt anders denken, anders fühlen zu können. Also wenn ich merke, ich habe eine ich habe eine Scheißangst davor, dem nicht mehr zu genügen, was da vielleicht angefordert wird von allen Seiten. Wenn ich das nicht annehme, dann passiert auch keine Veränderung. Das muss ich lernen. Und ja, am Ende ist dann der Punkt, dass man realisiert, das geht gar nicht alles zusammen. Ich halte auch dieses ganze Vereinbarkeitsgetue für, ja, in der Tat Getue, weil es uns suggeriert, wir müssen doch alles nur wunderbar managen und sonst wie optimieren, damit das alles zusammenfindet. Und wenn ich das nicht schaffe, dann ist es mein Versagen. Stattdessen, ja, ist es dann einfach okay, dass ich eben in dem Bereich nicht so viel leiste, dass das nicht sein muss, dass ich schaue, okay, was brauchen wir wirklich als Familie, was brauche ich für mich? Und oftmals ist das viel weniger, als wir haben. Das fängt mit Konsum an, das fängt mit Lebensentwürfen an, geht dann weiter mit Lebensentwürfen. Das geht weiter mit dem, wie viele Betreuungsmöglichkeiten brauche ich, wenn ich vielleicht einfach die Hälfte des Tages doch mit meinen Kindern verbringen kann und damit auch wieder möglicherweise Geld spare, wo das in vielen Orten sehr teuer ist. Das sind viele Sachen, die man sich als Eltern bewusst machen muss. Was brauchen wir wirklich und wie können wir nach und nach mehr in diese Richtung gehen, was uns wirklich gut tut? Und da merken wir, dass es gar nicht so viel braucht und auch so viel weniger Druck macht, in diesem ganzen Performance-Bereich unterwegs zu sein. Und das Schöne ist, wir leben in einem doch ziemlich reichen und freien Land, wo wir viele Sachen gestalten können, wo wir wirklich unser unmittelbares Umfeld sehr viel mehr gestalten können, als wir uns das zutrauen. Und wir können eigentlich eine Menge Geld verdienen mit relativ wenig Aufwand im Vergleich zu den vielen Ländern, in denen ich früher als Entwicklungshelfer unterwegs war. Und wir haben hier viel mehr Möglichkeiten zu schauen, was wir anders haben wollen. Und da müssen wir, glaube ich, als Eltern anfangen, weil wir realisieren, das, was da ist, ist nicht gut für uns, das ist nicht gut für unsere Kinder. Und nicht die Verantwortung auf irgendjemanden schieben, der das richten wird. Also nicht nur in der partnerschaftlichen Ebene, dem anderen die Schuld zuzuweisen, wie wir eingestiegen sind, sondern auch zu gucken, wir haben die Verantwortung für die Atmosphäre und das Aufwachsen von unseren Kindern, aber auch die Verantwortung für wie gut es uns geht und wie frei und selbstbestimmt wir uns in diesen Jahren fühlen. Und auch darüber hinaus. Und dann müssen wir uns nach und nach zusammensetzen. Was geht denn, was nehmen wir raus an Druck? Ne?
Da gehe ich voll in Resonanz mit dir. Und das merkt man ja auch an beispielsweise nachhaltigem Leben, Verzicht auf Auto, Reduktion auch im Umfeld, Tiny House Living, alles aufgeben und auf Weltreise gehen. Beispielsweise diese radikalen Formen gibt es ja auch, der Selbstfindung oder der Umsetzung. Als eine mögliche Form der Antwort. Und dann gibt es noch ganz viele, die wirklich, wirklich Panik davor haben, weil sie sagen, aber das bedeutet Verzicht. Und Opfer. Und ich habe Angst vor einem Opfer. Also ich bin auch nicht bereit, diese Opfer zu bringen. Und ich glaube, daher kommt auch dieser Ruf nach Vereinbarkeit. Und da sind viele natürlich auf diesen Zug aufgesprungen und haben gesagt, ja, ich zeig dir, wie es geht. Vereinbarkeit. Und also ich persönlich habe diese Vereinbarkeit, bin reingeschubst worden. Ich musste, weil ich mit 18 schwanger war, ich musste einen Weg finden, wie ich Schule und Abi und alles und Kind vereinbaren kann. Das war nichts freiwillig Gewähltes, muss ich ganz klar sagen. Und insofern sicher dann würden viele sagen, natürlich hast du es frei gewählt, aber in diese philosophische Richtung gehen wir jetzt nicht, sondern wir bleiben in dieser Bodenständigkeit. Das würde ich mir wünschen. Damals war es für mich so. Und dann musste ich einen Weg finden, da zurechtzukommen, und zwar immer wieder aufs Neue. Immer mit jedem Kind, mit jeder Entwicklungsphase, mit jedem neuen Wert. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich muss jeden Tag neu. Also ich war eben vorher in einem Interview und da hat man mich auch gefragt, na, wie vereinbarst du das? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, ich mache das jeden Tag neu. Weil das Wichtigste für mich ist, okay, in welchem Umfeld will ich leben, wie will ich leben und kann ich flexibel bleiben? Also mich noch spüren bedeutet das. Und wenn ich aufhöre, mich zu spüren, dann ist für mich ein Punkt erreicht, wo ich sage, puh, hoppala, jetzt muss ich eine Notbremse ziehen. An welchen Schrauben ist es wichtig zu drehen? Aber die Wahrheit ist, dass es für mich keine Patentantwort gibt, nach der wir ja immer suchen, weil sie einfach Halt und Orientierung gibt und es auch einfach ist, sondern das muss jede Familie für sich selbst entscheiden. Und immer wieder neu, weil jedes Kind was Neues mitbringt. Also meine große Tochter zum Beispiel, mit der konnte ich das Abi machen, weil die mit auf die Uni gegangen ist mit 2 Jahren und ihr das Spaß gemacht hat und die da ganz entspannt neben mir gesessen ist und gemalt hat. Wenn meine jüngste Tochter meine älteste gewesen wäre, hätte ich keine Chance gehabt. Es ist einfach ein Fakt, weil sie ist jemand, die würde sich nach vorne stellen und ein Referat halten. Egal, ob es die anderen interessiert oder nicht. Und deshalb fand ich das so schön, also was du gesagt hast, eben auch diese Essenz, dass, da muss man sich hinsetzen und sich wirklich Gedanken machen. Und ich habe vor, heute Morgen zwei Männern im Gespräch also die sind in der realen Welt tatsächlich sehr erfolgreich, haben aber beide keine Kinder, muss ich auch dazu sagen. Und die haben gesagt, sie schließen sich dann in einen Raum ein, verdunkeln den und keine Ablenkung und konzentrieren sich nur auf die Frage, was will ich wirklich? Mhm. Was will ich? Und die 3 Fragen, habe ich gelebt, habe ich geliebt und habe ich gegeben? Mhm. Und die sitzen so lange in diesem Raum, bis eine Antwort kommt. Und ich glaube, der Raum der Eltern ist das Leben mit den Kindern.
Ja, absolut. Das ist großartig. Also unser dunkler Raum, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem dunklen Raum gesessen habe, ohne Kind. Ja, das völlig recht. Ich glaube, das ist auch eine fantastische Chance ist, auch wenn das total abgedroschen klingt, die wir ernst nehmen können, dass jede Resonanz, die wir mit unseren Kindern und in dem Elternsein mit unseren Partnern erleben, eine riesige Wachstumsmöglichkeit ist und vielleicht uns nochmal eher auf das stupst, was wesentlich ist, was Sinn gibt, was Möglichkeit zum Leben und Lieben gibt, als wenn ich das vielleicht als Top-Performer der Wirtschaft ohne Kinder in einem dunklen Raum machen muss. Also da finde ich, wir haben ja alles vor uns. Also wir haben die Kinder als Impulsgeber. Wir haben die Partner an der Seite möglicherweise, die uns da Impulse geben können. Und das macht es vielleicht auch dann wieder greifbarer und schaffbarer. Weil wenn man das so aufzählt, alles immer wieder neu sich zu justieren, immer wieder neu zu gucken, wie was gut für uns ist, das klingt erstmal wahnsinnig anstrengend. Und ich habe zwischendurch auch gemerkt, ich musste ganz schön tief atmen, weil das nochmal zusätzlich Druck macht. Und es hat, glaube ich, eher mit diesem Einlassen und Loslassen zu tun von all diesen Konventionen, all dem Druck, den wir da haben. Und das gelingt nicht über Nacht.
Nee, das ist, meine Mama, die Psychotherapeutin, hat immer gesagt, der Mensch ist ein Werdender. Ja. Und da sitzt man mit 18, 80 noch, hoffentlich, hat sie gesagt, erstaunt vor uns selbst, vor unserem Spiegelbild und erfahren oder lernen eine neue Facette kennen. Ja. Und das macht's Leben aus. Sag mal, ich habe eine Frage an dich, die worum ich gebeten wurde von Vätern, die keinen Kontakt zu ihren Kindern haben und sehr, sehr, sehr darunter leiden. Da gibt es die einen, die kämpfen, die gehen voll auf die Barrikaden, die mit Polizei und Gerichtshof, mit allem Möglichen. Dann gibt es die verzagen. Und sagen, okay, dann ist es halt so, ich habe offenbar keinen Platz. Und die extrem leere Trauer und Wut und Depression in sich fühlen. Und dann gibt es die Väter, die nehmen, was sie kriegen können. Ja. Und sind aber nicht glücklich dabei. Hast du da... Gibt es etwas, was du diesen Vätern mitgeben kannst oder möchtest?
Hast du selber gemerkt, wo du das gerade beschrieben hast, dass das so eine schwere ist, so eine die schwierigste, die dramatischste Entscheidung, die Männer möglicherweise treffen müssen in ihrem Leben. Und ich, wenn ich da jetzt eine Pauschalantwort hätte, wäre das ganz schön dreist. Ich kann den Schmerz zwischen diesen Wegen absolut nachempfinden. Ich habe viele Männer erlebt, die in diesen Bereichen unterwegs waren, die manchmal keine gute Lösung gefunden haben oder zumindest nicht eine Lösung, an die sie je gedacht hätten. Und es ist wahnsinnig schwierig, in diesem Kampfmodus über Jahre zu bleiben und trotzdem zu spüren, hey, ich habe trotzdem keine Beziehung zu meinem Kind, da bewegt sich nichts, da ist keine Resonanz und ich bin am Ende, ich bin in keinem Bereich, geht das irgendwie weiter. Und dann gibt es diese tiefe Resignation darüber, dass das jetzt so ist und vielleicht gut fürs Kind ist. Und ich ziehe mich daraus zurück in der großen Hoffnung, dass das so die beste Entscheidung ist, obwohl ich es vielleicht nicht weiß. Und dann ist der dritte Weg vielleicht da, wie du ihn beschrieben hast, mit dem ich nutze die Möglichkeiten, die da sind, die Gelegenheiten zur Nähe, zur Entwicklung von Liebe. Und ich bleibe dran, ohne in den Kampf weiterzugehen, ohne die Energie zu verschwenden in was möglicherweise nicht zu gewinnen ist, weil ich nicht glaube, dass Amtsgerichte Familien kitten können, in den seltensten Fällen. Mhm. Und ich glaube, als übergreifender Impuls ist, glaube ich, das Einzige, was ich auch Vätern in anderen Kontexten sagen würde, achtet auf euch selbst, guckt, was wirklich gut ist, schaut, wo eure Energie hingeht. Und möglicherweise ergeben sich Lösungen, die ihr noch nicht im Blick habt. Wenn die Energie aus einem Kampf rausgeht, eröffnet sich vielleicht ein Feld, das mehr möglich macht, als vorher da ist. Und meine Erfahrung ist immer mehr, dass da auch, wenn wir keinen physischen regelmäßigen Kontakt haben, doch irgendwie verbunden sein können und das Vertrauen haben, dass sich da trotzdem was bewegen kann. Meine Erfahrung ist auch, wenn wir selber bei uns mehr über uns lernen, mehr bei uns sind, mehr im Blick haben, was wir die ganze Zeit eigentlich brauchen, dann besteht viel eher die Möglichkeit, noch wieder auch einen Kontakt zu unseren Kindern in irgendeiner Weise zu finden, auch wenn das aus der jetzigen Perspektive überhaupt nicht so sein scheint.
Ja, da gibt es so viel Wut und Frust und Ohnmacht und das Gefühl der Ungerechtigkeit. Ich meine, letzten Endes fällt mir jetzt gerade, ist gerade so ein Gedanke, so ein philosophischer, ist das ja auch so ein Zeichen dafür, dass sich extrem viel gewandelt hat in der Vaterschaft. Guck mal, wenn ich mir jetzt vorstelle, vor 40, 50 Jahren war das vermutlich für den Großteil der Väter völlig normal und logisch und klar, naja, dann geht man halt einen anderen Weg und sieht das Kind halt nur hin und wieder. Ist ja eh bei der Mutter am besten aufgehoben. Also, und jetzt zeigt sich aber dadurch, dass so einen großen Aufschrei gibt und so ein großes Ungerechtigkeitsgefühl, nee, dass da ist was nicht richtig, da stimmt was nicht. Und ich wünsche mir von Herzen, dass nicht zu viele Väter und Beziehungen zu Kindern da und auch Kinder Schmerz da eben auf der Strecke bleibt, sondern dass diese Wandlung sich etwas schneller vollziehen kann, dass wirklich verstanden wird, dass Kinder beide, die Beziehung zu beiden brauchen. Ich hatte ein Gespräch mit Marianne Nolde, du kennst sie auch, ja. Und sie hat gesagt, es kann, also so in dem O-Ton, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, aber das ist die Essenz, die ich mir rausgezogen habe aus diesem Thema, dass es auch eben sein kann, dass das Kind keinen Kontakt mehr möchte und dass das sehr, sehr hart ist und sehr, sehr schwer ist, dass da eben, warum auch immer, ja, aber dass das Kind Nein sagt und dass es da auch wichtig ist, gewissenweise zu respektieren, lernen. Und dass das auch ein extrem anspruchsvoller und harter Weg ist. Also es ist ja nicht immer nur so, darauf will ich eigentlich hinaus, dass der Ex oder die Ex eben verhindert, dass das Kind gesehen wird, sondern das Kind für sich einfach auch eine Bewältigungsstrategie braucht und sagt, okay, es ist jetzt für mich der Weg des geringeren Schmerzes zu sagen, ich will dich jetzt gerade nicht sehen. Und das halten zu können und aushalten zu können, dieses Gefühl, dass ich wurde verlassen als Elternteil, das ist auch nochmal echt eine harte Nummer.
Ja, absolut. Und gerade weil wir Männer da so wahnsinnig gut geübt sind in diesen Anpassungsprozessen.
Ja, da gibt es eben auch Bewältigungsstrategien. Jetzt werde ich richtig toll im Sport und mache Triathlon oder ich laufe es mir von der Seele oder ich werde richtig erfolgreich oder dann stürze ich mich in eine neue Partnerschaft mit neuen Kindern. Also da gibt es ja verschiedene Wege, damit das zu bewältigen, ohne wirklich diesen Schritt, dass, wie geht es man jetzt wirklich damit, diese Trauerphasen zu durchleben. Ne? Das ist ja wie, wenn jetzt jemand stirbt. Das muss man einfach im Grunde damit gleichsetzen.
Ja. Ja. Da sind wir schnell in dieser Ablenkung und viele Männer dann auch schnell in diesem pauschalen Abwerten von Frauen, von Müttern. Weil das plötzlich die Projektionsfläche für all die Wut, all der Hass ist. Gleichzeitig gibt es dann aber auch die andere Seite der Mütter, die oft in dieser Kampfatmosphäre nicht anders können, als auch zu kämpfen. Manchmal auch vielleicht die Ersten sind, die in diesen Kampf gegangen sind, auch weil sie eigene Themen haben. Mhm. Es ist eine große Komplexität, dann da irgendwie eine gute Lösung zu finden. Ja. Und ich weiß nicht, ob das vielen so gut gelingt.
Ich glaube, und deshalb bedanke ich mich, wenn ich das mir anmaßen darf bei dir, dafür, dass du diesen Job machst, auch mit so viel Tiefgang und wie man merkt, auch Lebenserfahrung, das spürt man einfach, dass das jetzt nichts ist, wo du gesagt hast, da positioniere ich mich jetzt hin. Sondern das ist etwas, wo du hineingewachsen bist, also weil, glaube ich, weil deine Seele danach gerufen hat. Oder das Leben, was auch immer. Und ich glaube, dass es Menschen braucht, eben wie dich, die einen da ein Stück weit des Weges begleiten. Und dazu würde ich gern auch animieren oder ermutigen, sich Menschen, Mentoren, Wegbegleiter zu suchen und eben nicht davon auszugehen, das muss ich jetzt allein schaffen. Gerade als Mann, Männer denken ganz häufig, das muss ich jetzt alleine schaffen, damit muss ich alleine klarkommen. Das ist so ein Trauma, das sich durchzieht und das vor allen Dingen bei Männern sich durchzieht. Meine Wahrnehmung, meine persönliche. Und das ist, denke ich, einer der ersten Schritte, das aufzubrechen und zu sagen, hey, ich hol mir da jetzt Hilfe und ich hol mir Rat und ich suche mir Vorbilder und ich suche mir Wegbegleiter und ich sag, ich stehe an dem Punkt, wo ich nicht mehr weiter weiß und das ist in Ordnung und das darf ich und das ist wichtig und richtig und das ist Stärke in meinen Augen, sich das eingestehen zu können. Jetzt brauche ich einen Wegbegleiter, einen Gefährten und ich bin echt, echt froh drum, dass ich beispielsweise auch Adressen wie die deine weitergeben kann und sagen kann, hey, da gibt's einen Ort. Oder auch ein Freund von mir, der Nico Tonisch, macht die Men in the Woods in Österreich. Und viele andere, die wirklich tolle Arbeit machen für Männer, weil das noch so ein bescheuertes Tabu ist, wo ich echt, wo alle davon profitieren. Nicht nur Männer, sondern auch Kinder und Frauen und wir alle als Gesellschaft, wenn da immer mehr Wegbegleiter da sind und Männer, die sagen, okay, ich schließe mich da an, um selbst dann auch zu einem Wegbegleiter für sich selbst und für andere werden zu können. Das ist ja das Schöne dran.
Wow, ich danke dir. Ja.
Also in diesem Sinne, lieber Carsten, für alle, die dich noch kontaktieren möchten, wo, wie findet man dich?
Du wirst es dann hoffentlich auch in die Shownotes schreiben. Ich unter Vaterverantwortung finde mich eigentlich überall, also bei Instagram vor allem und auf meiner Webseite vaterverantwortung.de. Ja, und unter vaterbuch.de gibt es auch gleich Impulse noch zum Buch.
Up to date. Mhm. Vielen Dank, lieber Carsten. Und danke für das tolle Gespräch.
Ich danke dir auch.
Baba.